Kapitel 77 Dantavakra, Vidurata und Romaharshana Sutta werden getötet. Nach dem Tod von Shishupal, Shalva und Paundraka wollte ein weiterer törichter Dämon, nämlich König Dantavakra, Krishna töten, um sich für seinen Freund Shalva zu rächen. Er war so außer sich, dass er einfach Hals über Kopf auf das Schlachtfeld stürmte, ohne sich entsprechend gerüstet und bewaffnet zu haben. Ja, er hatte nicht einmal einen Streitwagen. Seine einzige Waffe war seine große Wut, die rotglühend in seinen Adern kochte. Er hatte nichts anderes als eine Keule, die er in den Händen schwang. Doch er war so machtvoll, dass jeder spüren konnte, wie bei seinen Schritten die Erde bebte. Als Sri Krishna ihn so heldenmütig heranstürmen sah, stieg er sogleich vom Wagen, denn es war eine Kampfregel, dass nur Gegner mit gleichen Voraussetzungen miteinander kämpfen dürfen. Weil Dantavakra nur mit einer Keule bewaffnet und dazu allein war, stellte sich Sri Krishna auf ihn ein und nahm ebenfalls nur eine Keule in die Hand. So wie Krishna Dantavakra entgegentrat, wurde dieser in seinem kühnen Lauf aufgehalten, genau wie die großen wilden Wogen des Ozeans, die am Gestade gebrochen werden. Dantavakra, der König von Karusha, pflanzte sich mit seiner Keule in der Hand vor Sri Krishna auf und rief ihm zu: »Welch eine Freude, welch ein Glück, Krishna, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Mein lieber Krishna, du bist trotz allem mein ewiger Vetter, und deshalb sollte ich dich nicht auf diese Weise töten. Doch leider hast du einen großen Fehler begangen, als du meinen Freund Shalva ermordetest. Überdies gibst du dich nicht damit zufrieden, meinen Freund getötet zu haben, sondern wie ich ganz genau weiß, willst du auch mich umbringen. Weil du solche Pläne hast, muss ich dich töten, indem ich dich jetzt mit meiner Keule in Fetzen schlage. Obwohl du mein Verwandter bist, Krishna, bist du ein Narr. Du bist unser engster Feind, und deshalb muss ich dich heute töten, genau wie man ein Geschwür am Körper durch eine Operation entfernt. Ich bin meinen Freunden immer sehr zu Dank verpflichtet, und so fühle ich mich auch tief in der Schuld meines lieben Freundes Shalva. Diese Schuld kann ich nur mit deinem Tod begleichen. So wie ein Elefantenwärter versucht, den Elefanten mit Stabhieben zu bändigen, versuchte Dantavakra, Krishna durch heftige Worte einzuschüchtern. Nachdem er seine Schmähungen ausgesprochen hatte, schlug er Krishna mit der Keule auf den Kopf und brüllte wie ein Löwe. Obgleich Krishna von Dantavakras Keule sehr hart getroffen wurde, wich er keinen Finger breit, noch spürte er irgendeinen Schmerz. Stattdessen schwang er geschickt seine Keule namens Kaumodaki und versetzte Dantavakras Brust einen solch durchdringenden Schlag, dass diesem das Herz entzweigerissen wurde. Dantavakra spie Blut, sein Haar wirbelte durcheinander, und er streckte zuckend seine Arme und Beine von sich, und alles, was nach wenigen Minuten von Dantavakra noch übrig blieb, war ein regloser Leichnam auf dem Boden. Nach Dantavakras Tod kam, genau wie bei Shishupals Tod, vor den Augen aller Anwesenden ein kleines, leuchtendes, spirituelles Teilchen aus dem Körper des Dämons hervor und ging auf wundervolle Weise in Sri Krishnas Körper ein. Dantavakra hatte einen Bruder namens Vidurata. Und als dieser von Dantavatras Tod erfuhr, schien ihn der Schmerz fast zu zerreißen. Vor Schmerz und Wut ging Viduratas Atem schwer, und um den Tod seines Bruders zu rächen, erschien auch er vor Sri Krishna. Mit Schwert und Schild bewaffnet, war er fest entschlossen, Krishna auf der Stelle zu töten. Als Sri Krishna erkannte, dass Vidurata nur eine Gelegenheit abpasste, um ihn mit dem Schwert zu erschlagen, griff er nach seinem Sudarshan-Chakra, das so scharf war wie eine Rasierklinge, und ohne ein Wort zu verlieren, trennte er Vidurata damit den Kopf, samt Helm und Ohrringen vom Rumpf. Nachdem Sri Krishna auf diese Weise Shalva und sein wundersames Flugzeug vernichtet und danach Dantavakra und Vidurata getötet hatte, kehrte er schließlich in seine Stadt Dwaraka zurück. Es wäre niemandem außer Krishna möglich gewesen, diese großen Helden zu töten, und daher begannen alle Halbgötter des Himmels und die Menschen auf der Erde, seinen Ruhm zu preisen. Die großen Weisen und Asketen, die Bewohner der Planeten der Siddhas und Gandharvas, die Vidyadharas, die Vasukis und Mahanagas, die anmutigen Engel, die Bewohner von Pitriloka, die Yakshas, die Kinaras und die Charnas, sie alle überschütteten den Herrn mit Blumen und besangen voller Jubel seinen Sieg. Die Bewohner Dwarakas schmückten die ganze Stadt und verliehen ihr eine festliche Aufmachung. Daraufhin fand eine große Feier statt, und als Sri Krishna durch die Stadt zog, folgten ihm die Angehörigen der Vrishni-Dynastie und die Helden der Yadu-Dynastie voller Ehrfurcht. Dies sind einige der transzendentalen Spiele Sri Krishnas, des Meisters aller mystischen Kräfte und des Herrn aller kosmischen Manifestationen. Narren, die nicht besser sind als Tiere, denken manchmal, dass Krishna besiegt werden könne. Doch in Wirklichkeit ist er die höchste Persönlichkeit Gottes, und niemand kann ihn besiegen. Er ist der einzige und alleinige Gott, und alle anderen sind die ihm untergebenen Ausführenden seiner Befehle. Eines Tages erfuhr Sri Balaram, dass sich die beiden feindlichen Parteien der Kuru-Dynastie auf eine Schlacht vorbereiteten. Eine Seite wurde von Duryodhana angeführt und die andere von den Pandavas. Er war nicht sehr angetan von dem Gedanken, einfach nur ein Vermittler zu sein, der versuchen sollte, die Schlacht zu verhindern. Er empfand es als unerträglich, dass er nicht aktiv für eine der beiden Seiten würde Partei ergreifen können, und deshalb verließ er Dwaraka mit der Begründung, verschiedene heilige Pilgerstätten besuchen zu wollen. Als erstes erreichte er die Pilgerstätte, die als Prabhasha Kshetra bekannt ist. Dort nahm er ein Bad, stellte die ansässigen Brahmanas zufrieden und brachte den Halbgöttern, den Pitas, den großen Weisen und den Einheimischen gemäß den vedischen Ritualen verschiedene Opfergaben dar. Das ist die vedische Art, heilige Orte zu besuchen. Anschließend beschloss er, in Begleitung von ehrwürdigen Brahmanas heilige Orte am Ufer des Flusses Saraswati aufzusuchen. Im Laufe seiner Reise besuchte er Orte wie Prithudhaka, Bindushara, Tritakupa, Sudarshan Tirtha, Vishala Tirtha, Brahma Tirtha und Chakra Tirtha, und außerdem besuchte er auch alle heiligen Stätten am Ufer der nach Osten strömenden Saraswati. Danach reiste er auch zu den bedeutendsten heiligen Orten an den Ufern der Yamuna und des Ganges. So gelangte er schließlich an den heiligen Ort, der als Naimisharanya bekannt ist. Der heilige Ort Naimisharanya, den es in Indien heute noch gibt, war in jenen Zeiten ein Versammlungsort für große Weise und Heilige, die das Ziel hatten, spirituelles Leben und Selbstverwirklichung zu verstehen. Als Sri Balaram nach Naimisharanya kam, war gerade eine große Versammlung von Transzendentalisten dabei, ein umfangreiches Opfer durchzuführen. Zeremonien dieser Art waren gewöhnlich so angelegt, dass sie Tausende von Jahren dauern würden. Bei Sri Balarams Ankunft erhoben sich sogleich alle Versammelten, die großen Weisen, Asketen, Brahmanas und Gelehrten, von ihren Sitzen und hießen ihn mit aller Ehre und Achtung willkommen. Einige brachten ihm ihre respektvollen Ehrerbietungen dar, während die älteren Weisen und Brahmanas ihn segneten, indem sie aufstanden. Nach dieser Begrüßung wurde Sri Balaram ein Sitz angeboten, der seiner Persönlichkeit würdig war, und daraufhin bezeigte ihm jeder seine Verehrung. In Balarams Gegenwart hatten sich alle Teilnehmer der Versammlung erhoben, denn sie wussten, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist Bildung oder Gelehrtheit bedeutet, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Obwohl Sri Balaram auf der Erde als Kshatriya erschienen war, erhoben sich daher die Brahmanas und Weisen, denn sie wussten, wer Balaram war. Nachdem Sri Balaram auf diese Weise empfangen und zu einem Ehrenplatz geleitet worden war, musste er leider sehen, dass Romaharshana, der Schüler Vyasadevs, immer noch auf dem Vyasasan saß. Romaharshana hatte sich weder von seinem Sitz erhoben, noch hatte er Sri Balaram Achtung erwiesen. Weil er auf dem Vyasasan saß, hielt er sich, töricht wie er war, für bedeutender als der Herr, und deshalb stieg er nicht von seinem erhöhten Sitz, um sich vor ihm zu verneigen. Sri Balaram erinnerte sich sodann an Romaharshanas Abstammung. Er kam aus einer Suta-Familie, das heißt aus einer Mischehe zwischen einer Brahmana-Frau und einem Kshatriya-Mann. Schon allein aus diesem Grund hätte Romaharshana nicht auf seinem Vyasasan sitzen bleiben dürfen, selbst wenn er Balaram nur als Kshatriya ansah. Sri Balaram sagte sich, dass Romaharshana wegen seiner Herkunft den erhöhten Sitz nicht hätte einnehmen dürfen, da viele gelehrte Brahmanas und Weise zugegen waren. Darüber hinaus hatte es Romaharshana nicht nur vernachlässigt, von einem Ehrensitz herunterzukommen, sondern er war nicht einmal aufgestanden, um Balaramji Achtung zu erweisen, als er in der Versammlung erschien. Sri Balaram gefiel Romaharshanas Dreistigkeit nicht, und so wurde er zornig auf ihn. Wer auf dem Vyasasan sitzt, braucht im Allgemeinen nicht aufzustehen, um einen Neuankömmling zu empfangen. Doch in diesem Fall war der Sachverhalt ein anderer, denn Sri Baladev ist kein gewöhnlicher Mensch. Romaharshanas Sutta hätte daher, obwohl er von allen Brahmanas dazu auserkoren worden war, auf dem Vyasasan zu sitzen, dem Beispiel der anderen großen Weisen und Brahmanas folgen sollen, denn er hätte sich ebenfalls darüber bewusst sein müssen, dass Sri Balaram die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Ihm gebührt immer Achtung, selbst in einem Fall, wo man einem gewöhnlichen Menschen gegenüber keine Achtung erweisen müsste. Krishnas und Balarams Erscheinen hatte vor allem den Zweck, die religiösen Prinzipien wieder einzuführen. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, ist es das höchste religiöse Prinzip, sich der höchsten Persönlichkeit Gottes hinzugeben. Und auch das Srimad Bhagavatam bestätigt, dass es die höchste Vollkommenheit der Religiosität ist, im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig zu sein. Als Sri Balaram sah, dass Romaharshana, trotz seines Studiums aller Veden, dieses höchste Prinzip der Religiosität nicht verstanden hatte, konnte er es nicht unterstützen, dass Romaharshana diese Ehrenstellung einnahm. Romaharshanas Sutta hatte die Möglichkeit bekommen, ein vollkommener Brahmana zu werden. Doch aufgrund seines falschen Verhaltens gegenüber der höchsten Persönlichkeit Gottes wurde man sofort wieder an seine niedrige Herkunft erinnert. Romaharshanas Sutta war zwar die Stellung eines Brahmana verliehen worden, doch er selbst stammte nicht aus einer Brahmana-Familie, sondern aus einer Pratiloma-Familie. Nach den Veden gibt es zweierlei Arten von Mischehen, Anuloma und Pratiloma. Wenn sich ein Mann mit einer Frau aus einer niedrigeren Kaste verbindet, wird ihr Nachwuchs als Anuloma bezeichnet. Geht ein Mann eine Verbindung mit einer Frau von höherer Herkunft ein, nennt man den Nachwuchs Pratiloma. Romaharshanas Sutta gehörte zu einer Pratiloma-Familie, da er von einem Kshatriya-Vater und einer Brahmana-Mutter abstammte. Und weil Romaharshanas transzendentale Verwirklichung nicht vollkommen war, erinnerte sich Sri Balaram sogleich an dessen Pratiloma-Herkunft. Das Prinzip ist, dass jedem Menschen die Möglichkeit gegeben werden kann, ein Brahmana zu werden. Aber wenn er sich aus Mangel an tatsächlicher Verwirklichung nicht so verhält, wie es seiner Stellung als Brahmana angemessen ist, oder wenn er diese Stellung missbraucht, dann hat seine Erhebung zur brahminischen Stufe keine Gültigkeit. Shri Balaram sah also, dass es Romaharshana Sutta an wirklicher Erkenntnis fehlte. Und deshalb beschloss er, ihn für seinen Hochmut zu bestrafen. Dieser Mann verdient die Todesstrafe, sagte er sich. Denn obwohl er das große Glück hatte, ein Schüler Shri Vyasadevs zu sein, und obwohl er unter den Anweisungen dieser erhabenen Persönlichkeit alle vedischen Schriften studiert hat, war er vor der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht demütig. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, muss jemand, der ein wirklicher Brahmana ist und umfangreiches Wissen besitzt, zugleich auch sehr zuvorkommend sein. Romaharshana Sutta jedoch hatte es trotz seiner großen Bildung und seiner Erhebung auf die Stufe eines Brahmana verpasst, diese Eigenschaft zu entwickeln. Das zeigt uns, dass jemand, der sich auf materielle Errungenschaften etwas einbildet, unmöglich das freundliche und zuvorkommende Wesen eines Brahmana entwickeln kann. Die Gelehrtheit eines solchen Menschen gleicht einem kostbaren Juwel auf dem Kopf einer Schlange. Trotz des kostbaren Juwels bleibt die Schlange immer noch eine Schlange und ist als solche ebenso gefährlich wie alle anderen gewöhnlichen Schlangen. Wenn jemand nicht bescheiden und demütig wird, sind all seine Studien der Veden und Puranas und sein umfangreiches Wissen aus den Shastras nur ein äußeres Gewand, genau wie das Kostüm eines Schauspielers auf der Bühne. Shri Balaram überlegte sich deshalb: Ich bin erschienen, um die Heuchler zu bestrafen, die in ihrem Inneren unrein sind, sich aber nach außen hin für sehr gelehrt und religiös ausgeben. Es ist besser, wenn ich solche Menschen töte, damit sie davon abgehalten werden, weitere sündvolle Tätigkeiten zu begehen. Shri Balaram hatte es zwar vermieden, in der Schlacht von Kurukshetra mitzukämpfen, aber dennoch blieb es aufgrund seiner besonderen Stellung seine vornehmste Pflicht, die religiösen Prinzipien wiederherzustellen. Aus diesen Überlegungen heraus tötete er Romaharshana Sutta, indem er ihm mit einem Kusha-Halm, einem ganz gewöhnlichen Grashalm, einen Schlag versetzte. Man mag sich nun fragen, wie es Balaram möglich sein konnte, Romaharshana nur durch den Schlag mit einem Kusha-Halm zu töten. Die Antwort gibt das Srimad Bhagavatam, in dem es das Wort Prabhu, Meister, gebraucht. Die Stellung des höchsten Herrn ist stets transzendental. Und weil er allmächtig ist, kann er nach Belieben handeln, ohne materiellen Gesetzen und Pflichten untergeordnet zu sein. Es war ihm auch möglich, Romaharshana mit einem bloßen Kusha-Grashalm zu töten. Als Romaharshana Sutta so plötzlich den Tod fand, waren alle Anwesenden tief getroffen und es erhoben sich Schreie und Wehklagen. Obwohl die Brahmanas und Weisen wussten, dass Shri Balaram die höchste Persönlichkeit Gottes ist, zögerten sie nicht, gegen die Tat des Herrn zu protestieren, und in aller Demut gaben sie Folgendes zu bedenken: Lieber Herr, wir sind der Ansicht, dass deine Tat nicht in Übereinstimmung mit den religiösen Prinzipien steht. Lieber Shri Yadunandana, bitte erlaube uns, dir mitzuteilen, dass wir Brahmanas Romaharshana Sutta für die Dauer unserer großen Opferzeremonie diese hohe Stellung überantwortet haben. Er kam durch unsere Wahl auf den Vyasasan, und wenn man auf dem Vyasasan sitzt, ist es unangemessen aufzustehen, um jemanden zu begrüßen. Außerdem haben wir Romaharshana Sutta ein unbeeinträchtigtes und langes Leben zugesprochen. Daher kommt die Tat, die du, o Herr, begangen hast, ohne diese Hintergründe zu kennen, in unseren Augen der Ermordung eines Brahmanas gleich. Lieber Herr, Befreier aller gefallenen Seelen, wir wissen natürlich, dass du alle vedischen Prinzipien kennst. Du bist der Herr aller mystischen Kräfte, und deshalb haben die vedischen Anweisungen im Allgemeinen keine Gültigkeit für dich. Dennoch bitten wir dich, uns allen deine grundlose Barmherzigkeit zu erweisen und gütigerweise den Tod Romaharshana Sutas wieder gut zu machen. Wir wollen dir jedoch nicht vorschreiben, was du tun sollst, um seinen Tod zu sühnen. Wir bitten dich nur, eine beliebige Buße auf dich zu nehmen, so dass andere deinem Beispiel folgen können. Was immer nämlich eine große Persönlichkeit tut, dem folgt der gewöhnliche Mensch. Der Herr erwiderte: Ja, ich muss meine Handlung sühnen, die für mich zwar angemessen war, für andere jedoch ein großes Vergehen bedeuten würde. Ich betrachte es deshalb als meine Pflicht, mir eine geeignete Buße aufzuerlegen, wie sie von den autorisierten Schriften vorgeschrieben wird. Zugleich bin ich bereit, Roma Harshana Sutta wieder zum Leben zu erwecken und ihm eine lange Lebensdauer, ausreichende Kraft und die ganze Macht seiner Sinne zu verleihen. Nicht nur das. Wenn ihr wollt, werde ich ihm bereitwillig auch alles andere geben, worum ihr mich bittet. Es wird mir eine Freude sein, ihm all diese Segnungen zu erteilen, wenn dies euer Wunsch ist. Diese Worte Balarams bestätigen eindeutig, dass der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, völlige Freiheit hat, zu handeln, wie es ihm beliebt. Man könnte denken, es sei nicht richtig gewesen, Roma Harshana Sutta zu töten, doch Sri Balaram besaß die Kraft, diese Tat augenblicklich rückgängig zu machen. Und zwar auf eine Weise, dass sich der Nutzen für alle vergrößerte. Man sollte daher nicht versuchen, die Taten des höchsten Herrn nachzuahmen. Vielmehr sollte man einfach seinen Anweisungen folgen. Alle versammelten großen Weisen und Gelehrten erkannten, dass Sri Balaram imstande war, seine Tat zum Vorteil aller wieder gut zu machen, obwohl sie selbst meinten, diese Tat sei falsch gewesen. Weil sie den Herrn von seiner Mission, Roma Harshana Sutta zu töten, nicht abbringen wollten, beteten sie alle zu ihm: Lieber Herr, dass du die Kusha-Waffe eingesetzt hast, um Roma Harshana zu töten, ist eine außergewöhnliche Tat, und ihre Wirkung soll bestehen bleiben, wie sie ist. Weil es dein Wunsch war, ihn zu töten, sollte er nicht wieder zum Leben erweckt werden. Gleichzeitig aber bitten wir dich, o Herr, dich daran zu erinnern, dass wir, die Weisen und Brahmanas von Naimisharanya, ihm freiwillig ein langes Leben versprochen haben. Eine solche Segnung sollte nicht einfach aufgehoben werden. Somit widersprachen sich die Bitten der gelehrten Brahmanas. Denn einerseits wollten sie ihre Segnung, dass Roma Harshana Sutta bis zum Ende der großen Opferzeremonie leben würde, nicht aufheben. Andererseits aber wollten sie auch nicht, dass Balaram seinen Tod rückgängig machte. Sri Balaram, die höchste Persönlichkeit Gottes, löste das Problem auf eine Weise, die seiner erhabenen Stellung würdig war. Er sagte: Da der Sohn vom Körper des Vaters erzeugt wird, ist der Sohn nach den Lehren der Veden ein Vertreter des Vaters. Deshalb sage ich, dass Ugrashrava Sutta, der Sohn Roma Harshana Suttas, die Stellung seines Vaters einnehmen soll, um seinerseits die Gespräche über die Puranas weiterzuführen. Und weil ihr, Roma Harshana, ein langes Leben wünschtet, soll diese Segnung auf den Sohn übertragen werden. Ugrashrava soll mit allem gesegnet werden, was ihr seinem Vater verspracht. Ein langes, ungestörtes Leben in einem guten, gesunden Körper, sowie die volle Kraft seiner Sinne. Dann ersuchte Sri Balaram die Weisen und Brahmanas, ihn neben der Segnung, die er Ugrashravana erteilte, noch um eine weitere Gunst zu bitten, und er sei bereit, sie ihnen sofort zu erfüllen. Auf diese Weise spielte der Herr die Rolle eines gewöhnlichen Kshatriya und sagte den Weisen, dass er nicht wisse, auf welche Weise er den Tod Roma Harshanas sühnen könne, dass er aber mit Freude ausführen werde, was auch immer sie ihm vorschlügen. Die Brahmanas erkannten die Absicht des Herrn, und deshalb schlugen sie ihm vor, seine Tat in einer Weise zu sühnen, dass es ihnen allen zugute kommen würde. Sie sagten: O lieber Herr, es gibt einen Dämon mit Namen Balva. Er ist der Sohn Ilvalas, und er besitzt außergewöhnliche Stärke. Alle 14 Tage, an den Vollmond- und Neumondtagen, sucht er diese heilige Opferstätte heim und stört uns bei der Ausführung unserer Opferpflichten. O Nachkomme der Familie Dasharas, wir alle bitten dich, diesen Dämon zu vernichten. Wenn du ihn in deiner Güte tötest, so ist dies für uns eine angemessene Wiedergutmachung. Der Dämon kommt von Zeit zu Zeit hierher, überschüttet uns mit großen Mengen unreiner und widerlicher Substanzen wie Eiter, Blut, Kot, Urin und Wein. Er entweiht diesen heiligen Ort, indem er solchen ekelerregenden Unrat auf uns herabgießt. Wenn du Balva getötet hast, kannst du deine Reise zu den heiligen Pilgerorten für 12 Monate fortsetzen. Auf diese Weise wirst du von allen Verunreinigungen befreit werden. Das ist unser Vorschlag. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 77. Kapitel des Krishna-Buches. Dantavakra, Vidurata und Roma Harshana werden getötet.